Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Das Jahr 1848 war ein spannendes Jahr. In diesem Jahr erlebten die Fox-Schwestern einige seltsame Geräusche. Es schien so, als würde es an die Wände klopfen. Am 31. März 1848 entwickelten sie eine Strategie, einen Weg der Kommunikation. Sie glaubten nämlich, dass diese Klopfgeräusche von einem Geist kommen. Maggie machte den Anfang. Sie klatschte in die Hände und sagte, klatsche mir nach. Und plötzlich kamen die Klopfgeräusche. Kate klatschte zweimal wurde geklopft. Dann klatschte sie viermal wurde geklopft. Dann zeigte sie zwei Finger, zweimal wurde geklopft. Nun stand fest, dieser Geist kann offensichtlich hören und sehen. Die Mutter Fox war auch anwesend und wollte es genau wissen. Wie viele Kinder habe ich? Sechsmal kam das Klopfgeräusch. Sie hatte aber nur fünf Kinder. Da wurde sie daran erinnert von ihren eigenen Kindern, dass sie einen Säugling verloren hatte. Es stimmte also, sechs Kinder. Ist es ein menschliches Wesen, das mit uns spricht? Keine Antwort. Ist es ein Geist, dann klopfe zweimal. Schon wurde zweimal geklopft. Über diese Klopfzeichen entwickelten die Fox-Schwestern einen Weg der Kommunikation. Dieser verstorbene Hausierer, so wie er sich dort kennzeichnete, hatte sogar einen Namen, Charles B. Rosner. Er soll seiner eigenen Kommunikation nach einige Jahre zuvor in diesem Haus ermordet und verscharrt worden sein. Auch die Nachbarn wurden herbeigeholt, stellten ihre Fragen. Es ging dann um solche Fragen, ob es den Himmel gibt, und der Geist antwortete ganz klar mit Ja. Die Frage, ob ihn Gott gesandt habe, wieder lautete die Antwort Ja. Die Frage, ob dies ein Geschenk Gottes sei, wieder kam die Antwort Ja. Dieses Haus dort in Hightsville, man sieht es auch auf diesem Bild, wurde schließlich zu einem Denkmal. Als Lea, die ältere Schwester von Kate und Maggie, die übrigens damals noch recht jung waren, die Maggie war gerade 14 und Kate war 11 Jahre alt, sie holte die beiden Schwestern nach Rochester, New York. Dort schien der Geist ihnen gefolgt zu sein. Wieder hörten sie diese Klopfgeräusche. Wohlhabende Leute in Rochester hörten von dieser neuen Form der Kommunikation mit den Verstorbenen. Sie interessierten sich dafür. Sie luden die Schwestern zu sich ein. Diese Sitzung wurde mit einem Gebet eröffnet. Ein Methodistenpastor war anwesend. Dann sollten sie die verstorbene Tochter dieser wohlhabenden Leute befragen, was wohl auch gelungen ist. Dass man jetzt über die Fox-Schwestern die Toten befragen konnte, sprach sie schnell herum. Am Dienstag, den 14. November 1848, hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Für einen Quarter Dollar, für 25 Cent, konnte man diese Show besuchen. Alle Plätze waren ausverkauft. Die Veranstaltung wurde am nächsten Tag wiederholt und dann begann eine Tournee. Die Zeitungen berichteten darüber. Mundpropaganda tat den Rest. Man untersuchte die Schwestern, bestätigte mehrmals, dass sie keine Tricks verwendeten. Als dann 1861 der Bürgerkrieg ausbrach, gab es bald in jeder Familie jemanden und man wollte sich noch mal verabschieden von den Gefallenen. So schien also klar bewiesen zu sein, dass man mit den Toten reden kann, dass dies ein Geschenk Gottes sei. Man hat dort, wo das Haus einst stand, wo die Fox-Schwestern mit dieser Kommunikation begannen, einen Grabstein aufgerichtet. Man sieht ihn hier auf dem Bild. Und dort kann man in Großbuchstaben lesen, There is no death, there are no dead. Es gibt keinen Tod, und es gibt keine Toten. Es geht heute um das Thema Spiritismus. Willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Ich darf kurz die Gesprächsrunde vorstellen. Ich habe hier zu meiner Rechten Johanna und Eleni und zu meiner Linken Alicia und Edwin. Und ich bin der Thomas. Gerade bei diesem Thema ist es so wichtig, dass wir beten und uns unter Gottes Schutz stellen. Und das wollen wir tun. Unser allmächtiger Gott, zu dir kommen wir. Wir glauben, du bist der Sieger. Wir lesen in deinem Wort, dass du den Tod überwunden hast. Aber was hat es auf sich mit diesem Spiritismus? Worum geht es da? Stimmt das, dass die Toten noch leben? Oder stimmt dein Wort, wo wir doch klar lesen können, dass die Toten wirklich tot sind? Hilf uns, Herr, beim Studium deines Wortes. Hilf uns klar, die Wahrheit zu erkennen. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Also, ich gebe euch mal die Frage weiter. Stimmt das nun? Ja, gibt es keine Tod? Gibt es keine Toten? Lasst uns da mal miteinander schauen, was die Bibel dazu sagt. Unser ersten Text finden wir in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. 1. Mose 2 und dort Vers 7. Alicia, kannst du den Text uns mal lesen?
Ja. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.
Dankeschön. Wir gehen also der Frage nach, was passiert denn jetzt mit dem Menschen, wenn er gestorben ist? Wie kann uns dieser Text helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden?
Nun, man sieht, dass der Mensch aus Staub und Odem besteht. Das heißt, wenn er stirbt, dann wird er wieder zurückkehren in seine originale Form Staub.
Okay. Staub als Grundform, von Gott geformt. Was versteht ihr unter diesem Ode?
Also so Lebensenergie.
Okay. Also das, was ihn dann lebendig macht.
Ja.
Ja. Also am Anfang von Gott geformt als Hülle und lebendig gemacht durch den Ode. Was steht noch da in diesem Text? Was kann uns noch helfen?
Dass er zu einer lebendigen Seele wurde.
Okay, inwiefern kann uns das helfen? Zu verstehen, was ist der Mensch und was passiert mit dem Menschen, wenn er stirbt?
Dass er eine lebendige Seele ist und keine lebendige Seele hat.
Okay. Das macht einen wichtigen Unterschied, oder?
Ja.
Macht den großen Unterschied, ob ich ein Vogel habe oder ein Vogel bin. Ja, genau. Okay, das heißt, hier wird extra geschrieben von einer lebendigen Seele. Okay.
Das heißt, es impliziert wahrscheinlich auch, dass es eine tote Seele gibt.
Okay, weil hier extra betont wird, lebendige Seele. Okay. Es ist vielleicht ein bisschen missverständlich, aber bei Seele geht es nichts anderes als einfach um ein Wesen, ein Lebewesen. Okay. Wenn wir da mal lesen wollen, sehen wir, dass auch Tiere genauso bezeichnet werden als lebendige Seelen bzw. Lebewesen. Man kann sich das auch im Urtext anschauen. Da geht es immer wieder um diese Seele, Nefesh. Das finden wir schon in 1. Mose Kapitel 1 und dort Vers 20 zum Beispiel. Kannst du das mal lesen, Edwin? Ja, das wäre dort Vers 20 und dann auch Vers 24.
Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels.
Genau, ja. Also hier haben wir das mit dem lebendigen Wesen. Okay, und wo noch?
Und Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so.
Dankeschön. Also wenn wir sehen können, Gott hat den Menschen geformt aus dem Erdboden, der im Hebräischen Adama heißt, und darum heißt der erste Mensch ja noch Adam. Okay? Und er gibt dann diese Lebensenergie, den Lebensodem quasi, und dann wird der Mensch eine lebendige Seele. Dann ist er einfach ein Lebewesen. Was passiert jetzt mit dem Menschen, wenn er stirbt? Wir sehen ja die Geschichte, wie es dann weitergeht. Wir überspringen jetzt mal einige Verse und kommen dort in Kapitel 3 zu diesem Sündenfall. Bei dem Sündenfall ist es ja dann Satan, der zu der Frau spricht und es ihr so richtig schmackhaft macht, von dem Baum zu nehmen. Und sie nimmt dann davon, weil sie denkt, das ist eine Lust für die Augen und begehrenswert. Und dann kommt Gott, er sucht den Menschen und er findet dann auch den Menschen. Und dann kommt ein Gespräch und dann am Ende die Konsequenzen für diesen Sündenfall. Eleni, kannst du uns das mal lesen? Das wäre jetzt in 1. Mose Kapitel 3, dort Vers 19. Was ist jetzt die Konsequenz? Was passiert also jetzt mit dem Menschen nach dem Sündenfall?
Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren.
Okay, danke. Was wird uns hier gesagt? Was passiert also mit dem Menschen?
Er wird sterben. Mhm. Also er wird wieder Staub.
Was bleibt also übrig von ihm?
Nichts.
Nur noch Staub?
Ja, Staub.
Okay. Wenn der Mensch also stirbt, wir würden sagen, da kommen die Würmer und übrig bleibt Staub. Okay. Da wird also nichts davon gesagt, dass das dann ein Teil weiterlebt. Dass er eine Seele hätte, die weiterlebt. Eine Seele, die jetzt ewiges Leben hätte. Oder Unsterblichkeit hätte. Geht sogar noch ein Stückchen weiter. Lest mal noch den nächsten Vers. Oder wir überspringen wieder ein Stückchen und kommen dort zu Vers 22. Kannst du uns das lesen, Johanna? Vers 22.
Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkannt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch nicht vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe.
Dankeschön. Was wäre denn jetzt hier also die Möglichkeit gewesen, für den Menschen ewig zu leben?
Der Baum des Lebens, also die Frucht davon,
ja, zu essen. Also er hätte quasi Zugang zum Baum des Lebens haben müssen, um ewig zu leben. Mhm. Jetzt wird ihm aber dieser Zugang entzogen. Kann er dann noch ewig leben?
Nein.
Nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Dankeschön. Springen wir mal ins Neue Testament. Schau mal, wie dort beschrieben wird, was die Folgen des Sündenfalls sind. Der Lohn der Sünde wird uns dort beschrieben. Römer Kapitel 5, Vers 12 und Römer Kapitel 6, Vers 23. Alicia, kannst du uns das lesen? Das wäre Römer 5, Vers 12 und Kapitel 6, Vers 23.
Vers 12. Mhm. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben.
Dankeschön, Dankeschön. Was wird uns hier gesagt? Warum müssen die Menschen sterben?
Weil er gesündigt hat.
Mhm. Okay, das heißt, der Tod ist die Folge der Sünde. Okay. Was lesen wir in Römer 6, Vers 23?
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes. Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Dankeschön. Was wird uns hier über das ewige Leben gesagt?
Das ist eine Gnadengabe oder ein Geschenk von Gottes für uns.
Mhm. Mhm. Was bedeutet das? Wenn das ewige Leben ist ein Geschenk ist.
Dass wir es nicht selber erlangen können, also auch von uns selber haben.
Okay.
Oder dass wir es von Anfang an nicht selber haben, sondern es erst geschenkt bekommen.
Genau, ja. Also ewiges Leben hat kein Mensch schon von Geburt an. Kein Lebewesen von Existenz an hat schon ewiges Leben. Sonst würde in der Bibel nicht ständig betont werden, dass ewiges Leben ein Geschenk ist, eine Gabe ist. Von wem kommt denn diese Gabe, dieses Geschenk?
Von Gott.
Von Gott. Der allein Unsterblichkeit hat. Genau. Wir finden so Texte im Alten Testament, die deutlich machen, dass mit, zumindest nach dem Bild des Alten Testamentes, wenn da das Wort Nefesh auftaucht und oft mit Seele übersetzt wird, dass dieses Leben oder dieses Lebewesen auch ein Ende hat. Wir lesen mal Hesekiel Kapitel 18 dazu. Hesekiel 18, dort Vers 4 und dann auch Vers 20. Hier wird ganz klar auch betont, dass die Seele sterben kann. Lesen wir das mal gemeinsam. Hesekiel 18, Vers 4. Eleni, kannst du uns das lesen? Das wäre jetzt Hesekiel 18, Vers 4 und dann noch Vers 20.
Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben.
Dankeschön. Und noch Vers 20.
Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn hat nicht die Missetat des Vaters mitgetragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen seine Gottlosigkeit.
Genau. Wenn du das so liest, manchmal ist ja dieses Verständnis da von einer unsterblichen Seele. Aber jetzt steht doch hier, die Seele, die sündigt, soll sterben. Wie hilft uns das zu verstehen, was das jetzt im Alten Testament mit Seele gemeint ist?
Der Mensch.
Einfach ein Lebewesen, ja, genau, genau. Ich danke euch. Vielleicht gibt es ja ein Bild, um das zu erklären. Manche würden ja schon sagen, aber Moment mal, gibt es da nicht diese Einteilung in Körper, Geist und Seele? Das finden wir noch nicht im Alten Testament. Das finden wir eher im Neuen Testament. Da gibt es diesen Text, den ersten Thessalonicher Brief. Da können wir da mal hingehen. 1. Thessalonicher Kapitel 5 zum Beispiel. Und dort Vers 23, hier am Ende des Briefes, den Paulus an die Thessalonicher schreibt, da erwähnt er tatsächlich diese Dreiteilung. Kannst du das lesen, Johanna? Das wäre es 1. Thessalonicher 5, Vers 23.
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.
Dankeschön. Ja, also hier tauchen diese drei Begriffe auf, Geist, Seele und Leib, und das wird bezeichnet als ein ganzes Wesen. Okay. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Und jetzt könnte jemand kommen und sagen, aber aufgrund dieses Textes wird es doch klar, ja, der Mensch hat also offensichtlich doch eine Seele. Wie würdet ihr das jetzt erklären?
Ja, also ich finde natürlich, also ein Mensch besteht ja nicht nur aus dem Körper, sondern hat ja auch irgendwie eine Psyche, und das kann man aber auch nicht so trennen. Weil wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie körperlich betätigt, das ist ja gut für den Körper, aber auch irgendwie selber, dadurch wird man irgendwie glücklicher und ist auch für die Psyche gut. Mhm. Und das kann man nicht trennen. Also, ja.
Genau, ja. Wer mag noch was?
Zu dem, was Alicia gerade auch gesagt hat, deshalb gibt es ja auch Krankheiten, die von dem Körper auf die Psyche oder von der Psyche auch auf den Körper gehen und sich dann dort auch deutlich machen, weil es halt irgendwie miteinander verbunden ist.
Genau. 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 Ich meine, kann das dann überhaupt möglich sein, dass eine, bleiben wir bei den Begriffen, die jetzt hier übersetzt werden, ja, es ist von Seele die Rede, und da steht im Griechischen das Wort Psyche, das ist schon richtig, ja, und vom Körper, wenn da die Rede ist, steht im Griechischen das Wort Soma, und darum hat man dann auch diese Psychosomatik, daher wissen wir das, ja, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist, hat das Auswirkungen auch auf sein Wohlbefinden, auf sein Denken, auf einfach all diese anderen Dinge auch. Und ihr habt jetzt dieses Beispiel gebracht, wenn man sich körperlich betätigt, ja, wie gut es einem geht, das macht einen glücklich und so weiter. Aber ist das überhaupt möglich? Könnte denn überhaupt eine Seele jetzt ohne einen Körper existieren?
Nun, man kann ein Beispiel nehmen an einem Smartphone. Da gibt's die Hardware, die Software und die Antenne für WLAN, Internet. Und in dem Beispiel wäre dann die Seele die Software und der Körper die Hardware und der Geist eben die Antenne, die Verbindung zu Gott.
Okay.
Und da sieht man auch, dass, also bei einem Handy kann auch das Handy ohne die Software nicht funktionieren.
Und vor allem braucht das Telefon was, damit es funktionieren kann überhaupt?
Strom.
Es braucht natürlich Strom, es braucht einen Akku, nicht wahr? Und so kann man das vergleichen. Wir sind alle so wie ein Smartphone von Gott mit einer gewissen Akkuenergie ausgestattet. Ja, ich meine, jedes Beispiel kann auch hinken, aber vielleicht kann man das so vergleichen. Und ist der Akku alle, und wir alle haben in gewisser Weise auch ein Ablaufdatum, dann hört das Leben auf. Ja, und dann kannst du aber auch mit dem Gerät selber nichts mehr anfangen. Ja, und das Beispiel hilft tatsächlich so ein Stück weit zu verstehen, eine Software kann nicht ohne Hardware existieren. Ja, Software braucht immer irgendwie Hardware. Schon allein, wenn es darum geht, Daten zu übertragen, braucht es Hardware. Wenn es darum geht, Daten auch zu speichern, braucht es Hardware. Und das wird hier einfach deutlich auch durch dieses Beispiel, dass der Mensch eine Einheit ist von Körper, Geist und Seele. Also das ganze Wesen, wird ja hier gesagt, ist das eine Einheit. Und es kann nicht voneinander getrennt werden. Ja, es gibt jetzt nicht etwas, das jetzt außerhalb des Körpers weiter existieren kann. Ich danke euch. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Schauen wir uns dazu mal noch die Texte an, die davon sprechen, dass tatsächlich das ewige Leben ein Geschenk ist. Wir haben ja in Römer schon Kapitel 6, Vers 23 dazu gelesen. Aber wir finden diesen Gedanken sehr oft im Neuen Testament. Und das macht ja dieser Glaube an eine unsterbliche Seele etwas seltsam, weil wenn jetzt der Mensch schon eine unsterbliche Seele hätte und dadurch von Geburt an schon ewiges Leben hätte, warum dann ständig in der Bibel dieser Aufruf nach dem ewigen Leben zu suchen und zu streben? Lesen wir mal gemeinsam in Johannes Kapitel 10, Vers 28 diesen Text. Was sagt er uns quasi über das ewige Leben und wo das ewige Leben auch herkommt? Johannes 10, Vers 28. Alicia wieder? Ja, danke.
Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Dankeschön. Also woher bekommen wir ewiges Leben? Und wie bekommen wir es überhaupt?
Von Jesus.
Okay. Und wie kriegen wir das?
Also, er gibt, also es ist halt irgendwie ein Geschenk. Also, er gibt es. Also, wir können ihm halt eigentlich nur vertrauen und ihm folgen und ja, und dadurch das ewige Leben kriegen.
Okay. Was denken die anderen? Wie kriegen wir ewiges Leben? Wenn wir es nicht von Natur aus haben, dann wollen wir es ja irgendwie trotzdem haben, oder? Was sind die Bedingungen? Wie kriegen wir ewiges Leben?
Wir müssen glauben.
Durch den Glauben? Okay. Mhm. Fallen euch da Texte ein, die das bestätigen?
Der bekannte Johannes 3, 16.
Okay, was steht da?
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Okay, also wo kommt ewiges Leben genau her? Durch den Glauben. Ja, dass wir also Jesus Christus vertrauen. Wir haben es nicht schon von Geburt an, nicht schon von unserer Existenz an. So ein ewiges Leben ist ein Geschenk. Es wird uns von Jesus geschenkt, wenn wir daran glauben. Wenn wir an Jesus glauben. Er schenkt es uns, das ewige Leben. Wir finden noch andere Texte. Da kann ich jetzt nur die Zuschauer und die Zuhörer ermutigen, selber mal zu suchen. Es gibt tatsächlich viele Texte im Neuen Testament, immer wieder in Verbindung mit dem ewigen Leben, wo wir dazu aufgefordert werden, danach zu suchen, sogar danach zu streben, es zu ergreifen. So formuliert es zum Beispiel Paulus an Timotheus, also soll das ewige Leben ergreifen. Er hat es also nicht schon von Natur oder von Geburt an. Das ewige Leben ist also ein Geschenk. Das ewige Leben ist sogar als eine Erbschaft bezeichnet und wir bekommen sogar ein Pfand, das uns garantiert, dass wir das ewige Leben haben. Und das ist der Heilige Geist. Nun, wir haben jetzt nicht bei diesem einen Thema so viel Zeit, um ausführlichst und tiefgehend zu betrachten, was die Bibel jetzt über den Zustand des Menschen im Tod sagt. Wir haben dazu uns schon mal Zeit genommen, und zwar im letzten Quartal 2022, Oktober, November und Dezember 2022, haben wir das Thema schon ausführlich hier betrachtet und die Videos sind sicherlich auch online zu finden. Jetzt geht es um dieses Thema des Spiritismus. Da wollen wir mal gemeinsam einen Text lesen, weil was wir bis jetzt betrachtet haben, macht eigentlich klar, der Mensch hat nicht eine unsterbliche Seele. Okay. Der Mensch ist eine Seele. Ja? Er ist ein Lebewesen. Er hat nicht eine Seele. Lesen wir dazu mal einen Text im Alten Testament, im 5. Mose 18. Was sagt Gott darüber, wenn es darum geht, mit den Verstorbenen Kontakt aufzunehmen? 5. Mose 18, ab Vers 9. Eleni, kannst du uns diesen Text lesen? 5. Mose 18 und dort von Vers 9 bis Vers 14. Mhm. 5. Mose 18, Vers 9 bis 14.
Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nicht im Gräuel jeder Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsager betreibt, oder einer der Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir und aus deinem Gesetz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn und deinem Gott halten. Denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht.
Dankeschön. Mit diesem Text jetzt in Gedanken, ja, gehen wir zu einem anderen Text, und zwar zu Prediger Kapitel 9. Da gehen wir jetzt in die Weisesliteratur, ungefähr in der Mitte der Bibel, Prediger, und dort Kapitel 9. Was sagt uns denn hier der Prediger über den Menschen? Kapitel 9 und dort von Vers 4 an, Prediger 9, Vers 4 bis 6. Johanna, kannst du uns diesen Text lesen, Prediger 9, 4 bis 6?
Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie.
Vers 6 noch.
Ihre Liebe und ihr Hass wird auch ihr Eifer sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht.
Dankeschön. Also mit diesem Text, den wir in 5. Mose 18 gelesen haben und auch Prediger 9, warum verbietet Gott den Kontakt zu den Verstorbenen? Warum ist ihm das ein Gräuel?
Weil die nichts wissen, die sind tot. Also die können weder denken noch anderes. Okay.
Genau, also, so steht es hier im Prediger. Ne? Sie wissen nichts, sie haben auch keinen Anteil an dem, was passiert. Und wenn sie nichts wissen, was will man sie dann fragen?
Hm.
Okay, gut. Aber was noch? Was möchte Gott eigentlich?
Dass man mit, dass man mit ihm spricht, nicht mit den Toten.
Dass wir nur mit ihm Kontakt haben? Okay. Also wenn er sagt, wir sollen nur mit ihm Kontakt haben, nicht mit den Toten, mit wem nehmen wir dann eigentlich Kontakt auf? Wenn die Toten eigentlich nichts wissen?
Mit Satan eigentlich und Dämonen.
Ja? Mit dem Feind?
Ja.
Mit den Dämonen. Ich meine, wir könnten noch mehr Texte dazu lesen, die immer wieder betonen, dass die Toten doch nichts wissen und dass da auch kein Rühmen des Herrn ist. So steht es im Psalm 6, Vers 6 oder auch im Psalm 115, Vers 17. Und das schließt auch die Gläubigen mit ein. Wenn sie verstorben sind, rühmen sie den Herrn nicht, sondern sie warten auf ein anderes Ereignis, wo sie den Herrn wieder rühmen können. Dazu kommen wir noch. Aber schauen wir uns vielleicht noch eine Geschichte an, die auch noch mal deutlich macht, was wirklich passiert mit dem Menschen, wenn er stirbt. Gehen wir mal ins Johannesevangelium und dort Kapitel 11. In Johannes Kapitel 11 finden wir eine Geschichte, wo es um einen Freund von Jesus geht, der krank ist, sterbenskrank und dann gestorben ist. Das würde man vielleicht erwarten, weil er ein Freund Jesu war, dass er nach seinem Tod in den Himmel kommt. Aber als Jesus jetzt zu dieser trauernden Familie kommt, zu Martha und Maria, da tröstet er sie. Schau mal genau darauf, wie Jesus hier bei dieser, man könnte sagen auch Beerdigung, wie er mit dieser Situation umgeht. Mit welchen Worten tröstet Jesus die trauernde Maria? Schaut mal bitte in Vers 23. Alicia, kannst du uns das lesen? Johannes 11, Vers 23. Was sagt Jesus?
Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen.
Genau. Und was sagt Martha daraufhin, Vers 24?
Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag.
Und dann kommt Jesus, Vers 25.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.
Und dann kommt die Frage, glaubst du das?
Ja.
Okay, gut. Manche verstehen natürlich diese Texte jetzt auch als einen Hinweis oder gar einen klaren Beweis, dass es nach dem Leben hier gleich sofort weitergeht. Aber was will Jesus hier damit eigentlich sagen? Was ist sein Trost?
Dass wenn man stirbt und an Gott geglaubt hat, dass man halt irgendwann wieder auferstehen wird, dass man jetzt nicht für alle Ewigkeiten tot sein wird.
Okay. Das heißt, wenn wir jetzt sterben würden, was ist das Nächste, was wir erleben?
Die Auferstehung.
Die Auferstehung. Und mit der Auferstehung natürlich auch verbunden die Wiederkunft. Okay. Ist doch eigentlich ein schöner Trost, oder? Ja, jetzt nicht zu wissen, da komme ich dann nun irgendwie in ein Feuer vielleicht und werde noch gequält oder in einen anderen Ort und weiß nicht, wie es da weitergeht. Sondern das Nächste, was ich erleben darf, wenn mein Leben hier zu Ende geht, ist, der Herr kommt wieder.
Die Wiederkunft würde ja sonst doch keinen Sinn machen, wenn eh schon alle im Himmel oder in der Hölle wären.
Auch die Auferweckung von Lazarus würde ja hier an dieser Stelle keinen Sinn machen, wenn jetzt Lazarus schon im Himmel wäre. Das wäre jetzt zu erwarten, oder? Als Freund von Jesus. Warum soll Jesus ihn dann wieder hier auf diese sündige Erde zurückholen? Okay. Wir können sogar darauf achten, weil Jesus, er weint ja selber auch dann über den Unglauben der Leute. Das wird das in Vers 35 dort gesagt. Und dann wird er darauf hingewiesen in Vers 39, dass ja Lazarus schon seit 4 Tagen dort im Grab liegt und dass er sogar schon unangenehm riecht, dass er schon stinkt, weil er schon am Verwesen ist. Okay? Der Verwesungsprozess hat also schon begonnen. Und als Jesus dann den Verstorbenen ruft, ruft ihn halt nicht vom Himmel herunter oder von unten herauf oder so. Er ruft ihn aus der Grabhöhle heraus. Also hier auch diese Geschichte hilft uns durchaus zu erkennen, wie geht Jesus mit dieser Situation um. Ja, für Jesus ist der Tod ein Schlaf. Und aus einem Schlaf gibt es ein Erwachen. Und er ist derjenige, der uns aufwecken wird. Er spielt quasi den Wecker, den Weckdienst, wenn er wiederkommt. Okay, nehmen wir uns noch ein paar Minuten. Denken wir noch mal kurz drüber nach. Jetzt dieser Glaube an eine unsterbliche Seele. Welche Auswirkung hat das jetzt? Was sind so die theologischen Konsequenzen? Was hängt da alles so mit zusammen?
Das hat echt schlechte Auswirkungen auf das Gottesbild, weil man geht dann davon aus, dass alles, was man hier macht auf dieser Welt, also selbst wenn man aus eigener Kraft versucht, nicht zu sündigen, man wird besündigen. Mhm. Und dass man dafür dann in Ewigkeit dafür bestraft wird und leiden muss. Und ja, also kein Wunder, dass die Menschen im Mittelalter Geld gezahlt haben.
Ja. Weil, um da irgendwie rauszukommen. Ja. Natürlich. Ja. Da kann man ein richtiges Geschäft daraus machen. Oder es wurde ein Geschäft daraus gemacht, auch ja.
Es hat auch Auswirkungen auf die, die dann im Himmel sind. Wenn man seine Freunde und Verwandte in Ewigkeit quälen sieht oder von ihnen hört, und es wird einen auch nicht glücklich machen darum.
Ja. Ja. Was wäre das für ein ewiges Leben, ne? Wenn man dann im Himmel sitzt und weiß, dass dann vielleicht eigene Verwandte oder die Kinder oder wer auch immer dann für alle Ewigkeit gequält werden. Ja.
Außerdem, wieso sollte Gott für immer das Böse aufbewahren und es weiterleben lassen? Weil er hat ja dem Tod die Macht genommen.
Ja, genau. Das stellt Gott eher so ein Stück weit ohnmächtig dar, als hätte er nicht die Macht, das Böse für immer zu vernichten. Aber die Bibel verspricht uns, dass Gott eines Tages das Böse für immer vernichten wird. Und dann wird nichts Böses mehr sein, auch keine Hölle mehr. Ja, richtig, ja. Wir hatten es schon angerissen, wir sprechen von diesem Spiritismus. Der gibt natürlich die Basis oder gar ganz viel Grundlage für dieses Denken, oder es kommt aus diesem Denken heraus, dass ja die Seele unsterblich sei. Und das befeuert natürlich ganz verschiedene Religionen und der Glaube. Also gerade wenn es um den Buddhismus, den Hinduismus, auch der Voodoo-Kult, die Esoterik, der Shintoismus, der Schamanismus, der Kardizismus und was es alles gibt. Ja, das baut ja alles darauf auf dieses Denken, auf diesen Glauben, dass der Mensch quasi eine Seele hat, die noch weiterleben kann. Mit all den Konsequenzen, die damit in Verbindung stehen. Gottesbild haben wir uns angeschaut. Aber für uns als Christen hat es ja auch dieses Denken, wozu soll Gott, wozu soll Jesus wiederkommen und die Toten auferwecken, wenn sie jetzt schon im Himmel sind? Okay, also es stellt so ein bisschen diese Wiederkunft und auch die Auferstehung auf ein ganz anderes Niveau. Wir, die wir aus der Bibel her wissen dürfen und glauben dürfen, dass ja, wenn Jesus, dass Jesus ja wiederkommt und dass er bei dieser Wiederkunft auch die Toten auferwecken wird, rückt das eher die Wiederkunft sehr stark ins Zentrum. Ja, wir freuen uns darauf, dass es eine Wiederkunft und eine Auferstehung geben wird. Ja, es gäbe noch weitere theologische Konsequenzen und es ist sicherlich auch interessant, weiter darüber nachzudenken, aber ich möchte an die Geschichte anknüpfen, die ich am Anfang erzählt habe. Wie ging es denn mit diesen Fox-Schwestern 1848 weiter? Es passierte, wie gesagt, am 31. März 1848, als diese Fox-Schwestern einen Weg der Kommunikation fanden, und bereits ungefähr ein Jahr später, am 24. März 1849, schrieb Ellen White von einer Offenbarung, die ihr bezüglich dieses mysteriösen Phänomens, was dort passiert ist in Rochester, zuteil wurde. Und sie schrieb Folgendes, das Zitat wird eingeblendet, dass man es mitlesen kann, nachzulesen in dem Buch Frühe Schriften auf Seite 34. Sie sah dort, ich sah, dass das geheimnisvolle Klopfen in New York, sie meinte mit diesem Bundesstaat New York, also Rochester dort in New York, und an anderen Orten die Macht Satans war, und dass solche Dinge immer gebräuchlicher werden. Sie sind in ein religiöses Gewand gekleidet, um die Betrogenen mehr in Sicherheit zu wiegen und das Denken des Volkes Gottes, wenn möglich, auf diese Dinge zu richten und es zu veranlassen, die Lehren und die Macht des Heiligen Geistes anzuzweifeln. Ein sehr bedeutsames Zitat, weil Ellen White hier schon vorhersagt, wie sich das weiterentwickeln wird. Man dachte ja damals, das ist einfach nur mal so eine Modeerscheinung, die mal kurz kommt und dann wieder vergeht. Aber das war nicht der Fall. 1888 hat zwar eine der Fox-Schwestern in der Öffentlichkeit gesagt, dass es sich um einen Schwindel gehandelt haben soll, dass sie die Klopfgeräusche angeblich mit ihren Zähnen zustande bekommen haben. Ein Jahr später hat sie ihr Geständnis jedoch wieder zurückgezogen. Trotz all dieser Betrugsskandale entwickelte sich der Spiritismus in Nordamerika weiter. Ende des 19. Jahrhunderts bezeichneten sich mehrere Millionen Amerikaner der Mittel- und natürlich vor allem der Oberschicht öffentlich als Spiritisten. Die Vorhersage von Ellenwhite hatte sich erfüllt und nicht nur die. 100 Jahre nach 1848, also im Jahre 1948, wurde ein Buch herausgebracht mit dem Titel Centennial Book of Modern Spiritualism, also ein Jahrhundertbuch über den modernen Spiritismus in Amerika. Und dort heißt es auf Seite 69, der Spiritismus ist die kommende Weltreligion. Er ist das Lebensblut des Christentums. In der Tat, er ist das Christentum plus. Und auf Seite 115 kann man lesen, der Spiritismus mit seinen Zeichen, Wundern, Visionen, Heilungsgaben war die Religion der Apostel, der nachapostolischen Väter und der ersten Christen. Ellenwhite hatte damals schon 1849 Folgendes geschrieben. Ich zitiere wieder aus dem Buch Frühe Schriften auf Seite 77, wo sie sagt, ich sah, dass es bald als Gotteslästerung angesehen wird, gegen dieses Klopfen zu reden, dass es sich immer ausbreiten und dass es Satans Macht zunehmen würde. Manche seiner ergebenen Nachfolger würden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom Himmel fallen zu lassen vor den Menschen. Es wurde mir gezeigt, dass diese modernen Zauberer durch die Klopfgeister und den Magnetismus alle Wunder unseres Herrn Jesus Christus erklären würden und dass viele glauben würden, dass all die großen Wunder, die der Sohn Gottes auf Erden tat, durch dieselbe Macht ausgeführt wurden. Wie steht es dazu in diesem Centennial Book? Weder Priester noch Presse sollten dieses heilige Wort Spiritismus lieblos ansprechen oder berühren. Nur mit reinen Händen und mit reinen Herzen. Und die Spiritisten selbst sollten ihr gesegnetes Evangelium der Unsterblichkeit ehren. Das heißt dann sogar weiter auf Seite 68, ein Medium sagte die Geburt Jesu voraus, dessen kurzes Leben auf der Erde von vielen sogenannten Wundern erfüllt war, die in Wirklichkeit geistige Phänomene waren. Heute ist der Spiritismus bei fast allen christlichen Denominationen zu finden. In Filmen wird es immer wieder dargestellt, wenn jemand verstirbt, dass er dann gleich angeblich schnell in den Himmel kommt. In Kinderbüchern sieht man es, in Kinderfilmen auch. Wo gibt es denn noch Schulbücher, wo nicht irgendwo etwas Okkultes drinne wäre? Esoterik ist sehr stark verbreitet. Die Zeit reicht nicht aus, um dieses Thema jetzt umfassend zu behandeln, aber vielleicht sind noch Fragen offen bei den Zuschauern, bei den Zuhörern. Schreibt doch diese Fragen in die Kommentare. Wir werden darauf antworten. Nun wollen wir noch miteinander beten. Wir bleiben dazu sitzen. Danke, Alicia.
Lieber Herr Heiland, danke, dass wir jetzt über dieses Thema reden durften. Bitte bewahre uns auch davor von den Auswirkungen, weil wir haben über etwas Kritisches geredet und Satan gefällt es bestimmt nicht, wenn wir seine Wege offenbaren und ihm bloßstellen. Danke, dass du uns das ewige Leben geschenkt hast, dass du auf die Erde gekommen bist und für uns gestorben bist, um das ewige Leben uns zu geben. Sei jetzt auch weiter bei uns und hilf uns, okkulte Sachen zu erkennen und in dir stark zu bleiben. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!